herrschen. So dürfen wir uns wieder freuen, unbehelligt noch im Schutz der Obrigkeit uns so versammeln zu können. Und unser Thema, der im Acker verborgene Schatz. Matthäus 13. Matthäus 13. Der Text lautet in Vers 44, Matthäus 13, das Reich der Himmel . Das Matthäus, bei Lukas heißt es das Reich Gottes. Und hier das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, welchen ein Mensch fand und verbarg und aus Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Der Finder hier, der hat den Schatz gefunden und dafür verbirgt ihn noch einmal. Da habe ich im Moment Angst gehabt, irgendwo anders. Nein. Dieser im Acker verborgene Schatz hat also schon jemand da verborgen. Wie kommt einer dazu, den nun zu finden? Eine zweite Person. Wir wissen, dass geschrieben steht, wer sucht, der findet. Eigenartig. Und nun, geht der betreffende Finder hin und dieser Schatz im Acker, den er gefunden hat, ist ihm wie viel wert? Alles. Jetzt verkauft er alles, was er hat. Und kauft gleich den ganzen Acker. Ja, ich muss bekennen, ich hatte bei der Gelegenheit die Überlegung, ich glaube, ich hätte nur so ein Stück vom Acker gekauft, wo ich wusste, da ist er drin, dann wäre ich noch günstiger weggekommen. Also man sagt mir nach, ich sei gar kein Kaufmann. Ich sei mehr Künstler und das stimmt, ja. Wir befinden uns in unserem Gotteswort in Matthäus 13. Und da finden sich 7 verschiedene Gleichnisse. Diese 7 verschiedenen Gleichnisse, ganz kurz. Das erste Gleichnis, das vierfache Ackerfeld, etliches auf dem Weg und so weiter. Zweitens, das Unkraut unter dem Weizen. Drittens, Gleichnis vom Senfkorn. Viertens, Gleichnis vom Sauerteig. Und jetzt fünftens, unser Schatz im Acker. Sechstens, die wunderbare eine kostbare Perle. Und siebtens, das Riesenfischnetz. Gleichnis. Wir haben vor uns zum Glück in der ganzen Reihe hier gewisse Schlüsselworte, die wir kurz beachten wollen. In Vers 2 lesen wir von einer großen Volksmenge, was mit der war und so weiter. Eine große Volksmenge. Vers 10. Fragen zum Glück die Jünger. Herr, warum redest du mit den Volksmengen nur in Gleichnissen? Nicht deutlich. Da haben wir ja selber schon Gelegenheit gehabt, verschiedene Auslegungen zu hören. Auslegungen, die sich leider meistens ums eigene Ich drehen. Was hat das mir zu sagen? Und bin ich da vielleicht auch irgendwie gemeint? Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Und richtig, in Vers 13 haben wir die Antwort Jesu, darum rede ich in Gleichnissen. Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen, nicht sehen und hörend, nicht hören, noch verstehen, noch verstehen. Jesus nimmt Bezug auf eine Prophezeiung von Jesaja. Und da lesen wir in Vers 15, in Vers 15, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, also Herzverfettung, und mit den Ohren haben sie schwer gehört. Jetzt kommt das wichtigste Wort. Und ihre Augen haben sie geschlossen. Kann ich meine Augen schließen, wenn ich etwas nicht sehen will? Sehr einfach. Kann ich den Rollladen runterlassen, wenn mir die Sonne zu hell scheint? Aha. Und ihre Augen haben sie geschlossen. Das heißt, da liegt die Sache an ihnen und wir werden weitersehen. Dürfen wir die Frage stellen, Herr, eben haben wir noch gelesen, noch verstehen sie die Dinge. Ja, was können die dafür, dass sie die Dinge nicht verstehen? Berechtigte Frage. Unser Gotteswort gibt wunderbar Antwort auf alle Fragen, auf alle Probleme, die entsprechende Lösung. Noch verstehen. Salomo in seiner Weisheit hat hier das lösende Wort. Zuerst einmal, erste Hälfte von dem Wort lautet: Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Gut. Ja. Jetzt kommt. Die aber den Herrn suchen, nur suchen, verstehen alles, natürlich wachstümlich. Ich habe mir das Wort gemerkt, stimmt, wer sucht, der findet. Und hier eine Verheißung: wer wirklich von Herzen den Herrn Jesus Christus, zuerst einmal Gott den Schöpfer, dann durch Jesus Christus Gott als seinen Vater in Christo kennenlernen darf. Habe ich mir gemerkt, die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Wachstümlich. Aha. Warum haben diese ganzen Volksmengen die Worte Jesu, die wunderbaren Worte, nicht verstanden? Weil die auch nicht von Ferne nur daran dachten, den Gott ihrer Väter auch nur zu suchen. Wir sind Söhne Abrahams, ja, nach dem Fleisch mal so, und fertig, das genügt uns, und wursteln in ihrem Leben drauf los. Also, Bestätigung, glaube ich, in Römer 2, ja. Ein Mensch beginnt ja: wer bist du, o Mensch? Blick auf die ganze Menschheit. Wer bist du, o Mensch? So. Und jetzt ein Wort: da ist ein Mensch, der sucht Ehre und Herrlichkeit und Unsterblichkeit. Wie stellt sich unser Gott zu einem solchen Menschen? Der sucht Herrlichkeit. Ja, wenn er Herrlichkeit sucht, dann hat er noch keine. Aber irgendwie Ehre, dann ist das ganz ein unehrenhafter Tipp. Was sucht er aber das am wunderbarsten von den drei Dingen? Unsterblichkeit sucht er. Und an einem solchen suchenden Menschen hat unser Gott eine solche Freude, dass er dem was gibt? Ewiges Leben. Dem gibt er ewiges Leben, das noch nicht unauflösliches Leben hat. Das mal ein Leben vorerst für die Zeiten der Äonen, für die Zeiten der Zeitalter. Unser wunderbarer Gott. Die Augen geschlossen, haben wir gehört. In Vers 22 haben wir ein wichtiges Wort, das Saatgut, das unter die Dornen gesät worden ist. Also hat mal ein Bruder gesagt, also so etwas. Einen solchen Knecht, den ich ausgesandt habe, nun zu säen, guten Samen zu säen. Und der würde in dieser Weise, also kommt ihm nicht drauf an, wenn er eine ganze Reihe auf dem Weg längs hinsehen und dann unten was steinigte und dann hier noch unter die Dornen, ja, also den würde ich fristlos entlassen. Ne? So. Ja, jetzt darf ich nur sagen, bezeugen, wer ist denn hier der Mensch, der sät? Das ist der Herr Jesus Christus. So. Was geschah mit dem, was da den Weg entlang gesät worden war? Nur schnell einen Blick dazu. Ha, da kamen die Vögel des Himmels und fraßen es auf. Ist unser Gott etwa auch für die Vögel besorgt? War das verloren? Nicht? Und so könnten wir weiterfahren. Aber jetzt hier, dann noch unter die Dornen und Disteln gesät. Ja, so ein Sämann. Das ist Vers 22. Da lesen wir. Der Same aber, der unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorgen dieses Zeitalters und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Um wie viel sollen wir dann besorgt sein nach dem Wohlgefallen Gottes? Um wie viel? Da heißt es, um gar nichts, seid um gar, absolut gar nichts besorgt, sondern alle Anliegen werft immer sofort auf den Herrn. Sofort. Bitte. Im Moment beschwert mich dieses Buch. Nur blödes, kleines Beispiel. Beschwert es mich jetzt auch noch? Absolut nicht. Und was ich auf den Herrn geworfen habe, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist für euch besorgt. Und soweit wir meinen, wir müssen doch noch etwas nachhelfen mit Sorgen, dann sagt Gott, sorge ruhig selber weiter. Sorge ruhig selber weiter. Bis nicht mehr geht. Bis nicht mehr geht. Und der Betrug des Reichtums, des Mammon. Gleichnis vom Mammon, der Ungerechtigkeit. Ist ja dann der Höhepunkt, aber hierher zurück. Das war Vers 22. Jetzt die Verse 34 und 35. Das sind jetzt zentrale Aussagen in diesem Kapitel 13. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, zu den Volksmengen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht, ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Jetzt kommt das schwergewichtige Wort. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen worden ist. Grundlegung der Welt. Ich darf ja bezeugen, wie ich es sehe. Das Wort Katabole haben wir hier oder in Freiburg an anderer Stelle ja deutlich bezeugen dürfen. Katabole ist Grundlegung. Buchstäblich Niederwurf oder Herabwurf, bitte. Als Architekt ist das ganz klar. Für jedes Haus, das hier auf Erden gebaut wird, wird zuerst eine Baugrube gegraben und dann werden die Fundamentgräben gegraben. Und dann wird, ja heute, Beton, die Mischung von Sand und Kies und Zement, wird Beton in die Fundamente hinabgeworfen. Das heißt, Niederwurf hinunterwerfen. Katabole. Und Grundlegung des Kosmos ist diese Grundlage, die Gott geschaffen hat. Zuerst hat er tief gegraben, ja, und zwar, wie heißt dann die tiefe Grube? Sheol. Sheol. Die tiefe Grube. Und dann kennt unser Gotteswort im Buche Hiob noch den Begriff. Tiefer als der Sheol sind unseres Gottes Tiefen. Deshalb Paulus, o Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausspürbar seine Wege. Also die Gerichtswege Gottes sind unausspürbar. Ja. In welcher Hinsicht? Nämlich die Ausführungen vorher machen deutlich, deshalb auch Tiefe des Reichtums, je tiefer Gerichte Gottes sind, unverständlicher mit der Liebe Gottes vereinbar zu sein scheinen, umso wunderbarer ist der Endertrag Gottes, den unser Gott genau mit denen, die in diese tiefen Gerichte hinein mussten, an Herrlichkeit erreichen wird. Deshalb, wie unausforschlich sind seine Gerichtswege, die Gerichtswege. Liebe Geschwister, wenn man uns Allversöhnler nennt, dann darf man dem vielleicht sagen, der uns als satanisch inspirierter Lehrer bezeichnet, darf man vielleicht die Frage stellen, hätte unser Gott Freude, wenn alle Menschen gerettet würden? Was kann der Betreffende dann nur sagen? Ja. Und dann sage ich so, diese Freude erlebt er nur mit 10% der Möglichkeiten. Und das wäre noch viel. Ist diese Lehre, dass Gott das All versöhnt hat, teuflisch? So steht ja geschrieben. Der das All versöhnt hat. Kolosser. Ganz klar. Tapanta en pasen. Tapanta das All versöhnt. was von Grundlegung der Welt an verborgen worden ist, dann sind das also Dinge, die in diesen Gleichnissen nun ausgesprochen werden, in einer wunderbaren Kürze und Würze, sind das also Dinge, die vor Grundlegung der Welt noch nicht verborgen waren. Stimmt. Wenn sie von Grundlegung der Welt an verborgen worden sind, verborgen. Warum hat er die Dinge verborgen? Aus zwei Gründen mindestens. Erstens, weil es sich um unheimliche Gerichtserschütterungen in der ganzen Schöpfung handelt, um die Geschöpfe zu verschonen, hat er es von Grundlegung der Welt an verborgen. Und zweitens, weil es sich hier in diesen Gleichnissen um so allerheiligste, wunderbare Dinge handelt, die der unwiedergeborene Mensch gar nicht fassen könnte. Missbrauchen würde sogar. Deshalb von Grundlegung der Welt an verborgen. Vor Grundlegung der Welt gibt uns die Schrift auch schon ein wenig Auskunft. Hohepriesterliches Gebet. Auf dass sie, die du mir geschenkt hast, die Liebe erkennen, mit der du mich geliebt hast, Vater, vor Grundlegung der Welt. Erstens. Zweitens, damit sie die Herrlichkeit kennenlernen dürfen, die wir hatten vor Grundlegung der Welt. Wissen wir sonst noch etwas von vor Grundlegung der Welt? Wann hat denn Gott uns auserwählt? Vor Grundlegung der Welt.
Halleluja.
Dankeschön. Vor Grundlegung der Welt. Warum gerade uns? Weil sehr einfache Antwort vorliegt in unserem Wort Gottes. Das, was nichts ist, hat Gott auserwählt. Also was sind wir?
Nichts.
Denn wir, was?
Nichts.
Du bist nichts?
Nee.
Wunderbar, ich auch nicht. Ja. Und was hat Gott sonst noch auserwählt? Das Verachtete hat Gott auserwählt. Die Ausnahme bestätigt die Regel, nämlich ja, es sind nur wenig Anständige bei den Auserwählten. Wenig Anständige. An welchen hat Gott mehr Freude? Natürlich an den etwas Anständigen. Ja, nicht. Ja. Gerade welche Glieder des Leibes sind nötig? Schreibt Paulus. Welche sind nötig? Ja, gerade die wir als für die Unehrbareren bezeichnen, gerade die sind nötig. Oho. Eine ganze Dreiergruppe von solchen, die verachtet sind von uns, ja, die unehrbar sind und die irgendwie noch schlimmer sind. Ja. Damit im Leibe eben Ausgleich da ist. das Haupt kann ich zu den Füßen sprechen, bedarf deiner nicht. Und so weiter. Und also wenn nun ein Glied am Leib des Christus mehr Auge ist, der sieht Dinge, die der Bruder, der mehr Ohr ist, gar nicht sehen kann und nicht verstehen kann. Aber der Ohr ist und die Dinge nicht sieht, die der Seher sieht. Wer ist da besser dran von den zwei? Die Welt sagt, was der da sagt, das geht da rein und da raus. Nein. Alles, was durch das Ohr hineingeht, geht bis ins Herz. Nichts zu machen, geht bis ins Herz. Deshalb sagt die Schrift, was in ihr Herz gesät ist, geht durchs Ohr. Gehör, Gehorsam, Gehorchen, Ohren, die hören, Ohren hast du mir gegraben. Vers 36 noch. ja, Vers 36. Dann, nach dem Wort, was von Grundlegung der Welt an verborgen wurde, dann entlässt er die Volksmengen und kam in das Haus. Und seine Jünger kommen zu ihm und stellen ihm die Frage. Und das erklärt Jesus gerade in Vers 38, was wir uns jetzt gleich merken wollen. Der Acker aber, Elberfelder ist die Welt, griechisch, der Acker aber stellt den Kosmos dar. Unter Kosmos versteht unser Neues Testament die ganze gegenwärtige Schöpfung. Wir sind dem Kosmos ein Schauspiel. Also, wir sind von Gott auf die Bühne, auf seine Bühne gestellt und sollen unsere Rolle als Schauspieler Gottes gut präsentieren und darstellen. Jeder Schauspieler stellt nicht sich vor, sondern den Typ, den er jetzt darstellen muss und will. Das heißt für uns, ja, wir sind ein Schauspiel dem ganzen Kosmos. Und jetzt, Engeln und Menschen sind wir ein Schauspiel. Ein Theatron heißt direkt in Griechenland. Ja, die blicken auf uns, ja. Paulus war am dritten Himmel, also Theaterraum, drei Ränge da oben, ne? Da oben gucken zu, und da unten ist Parterre, also Erdgeschoss, die gucken zu, alle gucken genau zu. Ja. Und jetzt, ich wiederhole hier, kurz, liebe Geschwister, die weltlichen Schauspieler studieren ihre Rolle besser als wir Frommen unsere Rolle. Wen sollen denn wir darstellen? Schreibt Paulus, ich habe als Nachahmer Gottes und Christi mich betragen und gehalten und geredet. Als Darsteller Jesu Christi. So. Das Reich der Himmel, gemeint ist vorerst das tausendjährige Reich, Reich der Himmel, weil dort die Himmel herrschen. Das Reich ist aber ein Teil des ganzen Reiches Gottes, schattenhaft so, bis zur letzten Vollendung. Wir haben eine Auslegung gehört von diesem, unserem Thema. Der betreffende Ausleger hat das auf Israel bezogen. Das sei der Schatz im Acker. Israel mit Jerusalem. Was dürfen wir hierzu sagen? Oder müssen wir? Der im Acker verborgene Schatz. Was gilt von Jerusalem? Jerusalem als Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. So steht geschrieben. Also, da müssen wir anderweitig suchen. Die Frage ist ja, worin besteht nun, wer ist nun dieser Schatz? Um den geht es ja. Ich darf gleich jetzt die Antwort geben, damit wir dann prüfen können, ob es einigermaßen stimmt nach eurer Meinung. Der Redner hier, der ist vollständig überzeugt, nämlich der Acker ist der Kosmos, das ganze erschaffene Weltall. Und dieser Schatz im Acker, das sind wir, die Gemeinde Jesu, die Glieder an seinem Herrlichkeitsleib. Wir hören nur die Schrift. Matthäus 27, Vers 7, ein gewaltiges Geschehen. Und Zusammenhang. Vers 3. Also, Vers 7 ist dann die Sache selber, aber des Zusammenhangs willen. Vers 3. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, gereute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe ungesündigt, indem ich schuldloses Blut indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Ist das ein Wort? Dazu gehört welche Ergänzung? Wer seine Sünde bekennt und lässt, ist Gott treu, dass er ihm die Sünde vergibt. Soll ja niemand jetzt denken, nur dem Judas nicht. Nur dem Judas nicht. Im Gegenteil. Ich habe gesündigt, indem er die Silberlinge zurückbringt. Habe schuldloses Blut überliefert. Der Erste, der spricht vom schuldlosen Blut Jesu. Dann geht's weiter. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, das heißt über ihre Köpfe hinweg in den Tempel, und machte sich davon und ging hin und er hängte sich. Dann wissen wir bei Petrus, hat sich da niedergestürzt, alle seine Eingeweide ausgegossen, ausgeschüttet. Judas. Aber wir beachten schnell eine Tatsache. Als Judas den Herrn küsste bei der Überlieferung, sagt Jesus was zu ihm? Freund, wozu bist du hergekommen? Und wenn Jesus Freund sagt oder Kamerad, meint er es dann auch so? Was haben wir lernen dürfen? Worte, die Jesus anführt bei der letzten Mahlzeit, den Wein, den Kelch und den Brot, Worte, die er dort anführt, finden sich in den Psalmen. Er führt nur eine Hälfte von einem der Verse an. Und wenn man den zweiten Teil liest, fällt es auch dem frömmsten Bruder schwer, jetzt das auf Judas zu beziehen. Du selbst, du, der Mann meines Friedens, spricht Jesus, aber nur im Alten Testament zu lesen. Selbst du, auf den ich vertraute, der Mann meines Friedens, hat die Verse wieder nicht auf. Judas war der Mann seines Friedens. Wie heißt der Mann unseres Friedens? Der heißt Jesus Christus. Unser Gotteswort. Ja. Jetzt sind die in Verlegenheit. Jetzt ist der Preis des Blutes, liegt jetzt im Tempel. Die haben natürlich die 30 Silberlinge nicht aus der eigenen Tasche genommen. Nicht? Also klar, es liegt wieder dort, wo es herkam, die 30 Silberlinge. Jetzt halten Sie Rat. Es ist nicht erlaubt, weil es Blutgeld ist, hier im Tempel zu lassen. Hielten Rat und kauften dafür den Akt Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremdlinge. Deshalb wurde jener Acker Blutacker genannt, bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten welche man geschätzt hatte seitens der Söhne Israels. Was kaufen die? Einen Acker. Was hat der für einen Namen? Ihr Rat lautet, Sie kaufen mit den 30 Silberlingen und kaufen dafür den Acker des Töpfers im Begräbnis für die Fremdlinge. Der Acker des Töpfers. Was bedeutet durch die Auslegung Jesu der Acker selbst? Die ganze Schöpfung. Und was bedeutet denn der Töpfer? Im Deutschen sehr einfach. Der Schöpfer. Der Schöpfer. Menschensohn, das ist Jesus Christus. Geh hinab ins Haus des Töpfers. Ja, das ist wieder die ganze Schöpfung. Ja, dann sieht er, was da geschieht. Das erste Modell, das er dreht auf der Scheibe, missrät. Und dann macht der Töpfer was? Aus der gleichen Masse macht er ein neues Gefäß. So, es missrät unter seinen Händen. Und jetzt macht er mit der gleichen Masse, ja, die wieder nichts wert ist, ein neues Gefäß. Wunderbare Dinge. Kaufen den Acker des Töpfers, das heißt, um den Preis des, jetzt sind die Propheten widerwillen wieder einmal. Nicht? Um den Preis des Blutes wird das Weltall des Schöpfers rechtsgültig in seinen Besitz zurückgekauft. Bleiben wir hier gerade im Moment stehen und fragen, ja, der Schöpfer, der Töpfer, der hat ja alles geschaffen, geplant und geschaffen. Gott durch Jesus Christus, was braucht er das noch zu kaufen? Antwort auf alle Fragen gibt uns dein Wort. Lösung aller Probleme schenkt uns dein Wort. Wir lesen jetzt eine Anzahl Schriftstellen, eine nach der anderen. Kolosser 2, Vers 2 und 3. Kolosser 2, 2 bis 3. Ja, Günther, du könntest dich vielleicht noch daneben setzen und die Bibelstellen selber suchen. Du hast ja die gleiche Elberfelder wie ich.
Ja, ja, gut. Ja, ist nicht die gleiche, ist meine.
Nicht?
Ist meine Elberfelder.
Also, Kolosser 2, Vers 2.
Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt.
Ja, ist schön. Achtung, wunderbare Worte.
Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in.
Vereinigt in Liebe.
Und allem Reichtum zu vollen Gewissheit. des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes.
Des Geheimnisses Gottes.
In welchem
ist ein Geheimnis verborgene Sache? Weiter.
In welchen sind verborgen alle Schätze? Ja.
Im Geheimnis Gottes sind verborgen alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Und
ja. Dies sage ich aber,
ja, lass euch niemand verführen. Ja. Weiter, 2. Korinther 4, Vers 7. Ich weiß gerade, das Wort heißt, wir tragen aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Diesen Schatz, wir. Wir merken jetzt langsam, der Begriff Schatz ist mit der Gemeinde des Leibes des Christus identisch. Wir sind der im Acker verborgene Schatz.
Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen,
jawohl,
auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht
aus uns. Kolosser 1, Vers 26 und 27.
Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war,
aha,
jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, ja, welcher ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit,
wunderbar,
den wir verkündigen und werden.
Was verborgen ist, ist ein Geheimnis und jetzt ein Schatz. Und eigenartig, dieser Schatz wurde zweimal verborgen. Da ist einer, der hat den Schatz zuerst mal verborgen. Da kommt einer, der sucht. Ja, wer sucht, der findet. Der sucht und findet den. Und was macht er? Der verbirgt ihn wieder. Ja. Also zweimal verborgener Schatz. Derjenige, der diesen Schatz, den Leib des Christus, zum ersten Mal verborgen hat in seiner ganzen Schöpfung, ist Gott. Und wir haben gelesen, ein Mensch formt den Schatz. Und das haben wir schon gelernt. Ein Mensch sät den guten Samen auf seinen Acker. Auslegung Jesus, der Mensch ist des Menschen Sohn. Und hier ist der im Acker der ganzen Schöpfung, darf der Sohn Gottes auch auf die Suche gehen. Weil er sicher schon oft erlebt hat, dass er bei aller Herrlichkeit dann, wenn er als Schöpfung geschaffen wurde und so weiter, Herrlichkeiten entdeckte, die der Vater ihm auch wachstümlich geoffenbart hat. Also wusste er, das wissen wir, Gott hat uns auch vorerst, hat das bei sich beschlossen und wusste, mein Sohn, der geht gierig auf die Suche, weil er weiß, ich habe für ihn immer, immer wieder neue Überraschungen bereit. Darf das ein Vater seinem Sohn gegenüber so halten? Ja. Also, der Sohn findet in diesem Acker diesen Schatz, der verborgen ist. Und was macht der Sohn? Der Sohn tut nichts. Er habe es denn vorher den Vater tun sehen. Das hat er gesehen, der Sohn. Ah, mein Vater. Was hat er da verborgen? Und was macht dann der Sohn? Und der verbirgt, was er den Vater hat tun sehen, tut der Sohn. Nur das. Und der Sohn redet nichts, er habe es denn zuvor den Vater reden hören. So wunderbar, natürlich nicht einfach automatisch nachgeplappert, sondern oder gewirkt, sondern in lebendigster Weise. Zweimal verborgener Schatz im Acker. Wir schlagen den 1. Korintherbrief auf.
Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufes, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie denselben erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht...
So gut, ja. Dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, wenn sie was erkannt hätten. Die Dämonen haben genau gewusst, dieser Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes. Da schrie ja einer, wir kennen dich, du Sohn des Höchsten. Warum bist du gekommen vor der Zeit, uns zu peinigen? Wenn sie diese zweimal verborgene Weisheit Gottes erkannt hätten, dann hätten sie sich den großen Irrtum und ihre eigene globale, universale Blamage erspart, heißt das. Wenn sie diese, also, wir reden aber Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, ist das auch zweimal verborgen. Ein Geheimnis ist schon ein Geheimnis und dann noch verborgen, aha. Zweimal verborgener Schatz. Und wir? Eine Weisheit Gottes, verborgen in einem Geheimnis. Zweimal verborgen, zweimal verborgen, zweimal verborgen. Unser Gotteswort und wir. Kolosser 3, Vers 3. Kolosser 3, Vers 3.
Das ist bei mir überklebt hier.
Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Das ist noch weit mehr als im Acker der Welt verborgen. Dieses Geheimnis verborgen, die Glieder des Leibes des Christus. Als Geheimnis Gottes, ist jetzt schon göttlich-geistlicherweise, ist unser neues Leben schon mit diesem Christus, unserem Haupt und wir, seine Glieder, in Gott verborgen und geborgen. Anbetung. Epheser 3, Vers 9, bitte.
Und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit
Gottes. Da heißt es im Grundtext, die gar buntfarbige Weisheit Gottes.
Nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn.
Nochmal den Anfang bitte.
Und alle zu erleuchten, welche die Verwaltung des Geheimnisses sei.
Die Verwaltung des Geheimnisses. Was für ein Geheimnis?
Christus in euch.
Christus in euch. Dann haben wir Kolosser 4, Vers 3.
Selben mit Danksagung kund. Hier bei mir lebt die Selbe.
Kann ich nicht lesen?
Nee, das hier, guck hier, das hier. War mal kaputt, habe ich geflickt. Aber.
Ah, Kolosser 4, Vers 3. Ja. Und betet zugleich auch für mich, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Das Geheimnis des Christus. Merken wir noch die andere Kolosserstelle. Geheimnis des Christus sind wir wieder. Ach, der im Acker verborgene Schatz, vom Vater verborgen, von Christus entdeckt. Wir beachten Offenbarung 10, Vers 7, das Geheimnis Gottes. Den im Acker der Schöpfung verborgenen wunderbaren Schatz.
Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird.
Wenn die Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird. Wird
auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe Botschaft verkündigt hat.
Die Stimme des siebten Engels, wenn die siebte Posaune erschallt, befinden wir uns in den letzten sieben Jahren genau in der Mitte. Da erschallt die siebte Posaune. Und jetzt die Bemerkung, da ist, sage ich jetzt, oben, während denn unten die ersten dreieinhalb Jahre abgelaufen sind, ist oben das Geheimnis Gottes, das wir sind, vollendet. Das heißt, während denn unten die sieben Posaunengerichte laufen durch die beiden Zeugen, Mose und Elia, so auf dem ganzen Erdenrund, dreieinhalb Jahre nicht geregnet, Wasser in Blut verwandelt und so weiter, sind wir. Die letzten sieben Jahre können erst zu laufen beginnen, wenn wir nicht mehr da sind. So. Und währenddem da unten die Gerichte der sieben Posaunen laufen, sind wir oben vor dem Richterstuhl Christi. Und in der Mitte der Woche sind wir vollendet und von Christus Gott dargestellt. Und was geschieht jetzt in der Mitte der Woche? Erst jetzt möglich, wo der Leib des Christus vollkommen verherrlicht, vollendet ist. Erst jetzt kann der Satan aus den Himmel auf die Erde geworfen werden. Das ist in der Mitte der Woche der Fall. Und dann fallen die sieben Zornschalen. Dann. Der Tag des Zorns, die zwei Tage der Rache unseres Gottes. So. Jetzt die Frage, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ja, die berechtigte Frage gestellt. Die Schöpfung gehört ja sowieso dem Schöpfer. Was braucht er noch, die Schöpfung zu kaufen, den Kosmos, den ganzen Acker? Berechtigte Frage. Antwort. Wir lesen nochmal den Text. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes, ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz. Welchen ein Mensch fand und verbarg. Noch schnell, ist die Gemeinde des Leibes Christus hier in der Welt eine bekannte Größe oder ein Geheimnis? Wie viel Mal haben wir jetzt gelesen, ein Geheimnis? Verborgen, Geheimnis. Direkt Geheimnis Gottes. Geheimnis Christi sind wir. Unfehlbar. Und vor Freude darüber. Hat der Herr Jesus Freude an uns? Oder was sieht er noch alles für altes Zeug bei uns? Langsam mit der Antwort. Was sieht denn Gott, der Vater, noch an uns? Heißt irgendwo, das Alte sei vergangen? Rechnet unser Gott, der die Liebe ist, etwa irgendjemand etwas zu? Antwort? Nein. Gott war in Christo, zweite Stelle, glaube ich, im zweiten Korintherbrief. Gott war in Christo und versöhnte das Weltall mit sich selber. Das Weltall wurde versöhnt, nicht er. Er war nie unversöhnt, bitte. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Wer sind die Ihnen? Alle Geschöpfe im ganzen Weltall. Darf Gott das tun? Na ja. Weil er schon vor Grundlegung der Welt wusste, es kommt, dass Jesus Christus eines Tages jede Forderung, die irgendwie gestellt worden ist, kennt das Gesetz vom Sinai Forderungen? Ja. Mit Verfluchung und Unterlassungsfall oder verkehrt. Jesus bereit, jede Forderung zu bezahlen. Jesus Christus hat sich identifiziert mit der Sünde der ganzen Welt. Ihm, der nicht von Sünde wusste, hat Gott zur Sünde gemacht. Den ganzen Sündenwust in der ganzen Schöpfung auf seinen Sohn gelegt. Zur Sünde gemacht. Und jetzt müssen alle Flüche und alle Forderungen ihn treffen und von ihm bezahlt werden. Wir schlagen auf, Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Wer etwas kauft, loskauft, der bezahlt ja. Zweitens, also, das Geschehen auf Golgatha bedeutet, dass das Gesetz uns gegenüber gar nichts mehr anzumelden hat. Deshalb lesen wir zweitens noch in Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, und jetzt, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz sind, loskaufte vom Gesetz. Was hat er also gemacht? Er hat bezahlt. Er hat bezahlt. Losgekauft. Er hat seinen ganzen Reichtum hat er verkauft, um den Acker zu kaufen, das ganze Weltall. Aus Freude an dem Schatz, den er gefunden hat. Können wir uns auch freuen.
Ja, sollten wir.
Jesus Christus hat so Freude an uns als einmaliges Geschenk seines Vaters in dieser Welt der Feindschaft und des Todes und der Verdammnis. So Freude an uns. Macht er was? Kauft er um unseretwillen gleich die ganze Schöpfung. Hat er die ganze Schöpfung erkauft? Ja, bitte. Wir haben ja gesagt, die gehört ja sowieso schon ihm. Jetzt langsam. Jetzt schlagen wir auf Matthäus 4 und Lukas 4. Es sind die zwei Kurzberichte, ein Teil der beiden Kurzberichte der Versuchung Jesu durch Satan. Lukas 4 von Vers 5 an. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg. Und dieser hohe Berg, der ist natürlich nicht auf der Erde zu suchen. Warum? Weil weiter geschrieben steht, auf einen hohen Berg, und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche, hier ist übersetzt des Erdkreises, das ist aber ein griechisches Wort, das wieder das ganze Weltall meint, wie auch dann Matthäus das auch bezeugt. Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu Jesus: Ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem irgend ich will, gebe ich sie. Sagt Jesus: Weich von mir, du Lügner. Es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinem Gott, allein dienen. Aha. Hier wird Gewaltiges offenbar. Gewaltiges, was unser Gott mit diesem Erstling seiner Geschöpfe, du warst der Reschit der Schöpfung Gottes, habe ich dich geschaffen. Als Erstling der Wege Gottes. Lesen wir im Buch Hiob. Und da Gott ihn sehr geehrt hat, sein Herz erforscht hat und merkte, der möchte einmal ohne uns, ohne Gott und ohne Christus, möchte er der mal die ganze Welt, die ganze Schöpfung beherrschen. Vater und Sohn haben überlegt und gesagt, sein Wille geschehe. Gott hat dem nicht als Satan geschaffenen Satan-Teufel, sondern als schirmenden Cherub geschaffenes Geschöpf. Ist auch gut. Wir, Vater und Sohn im Heiligen Geist, wir treten zurück und übergeben diesen wunderbaren ersten Geschöpf. Das war dann gerade sein Fall. Seinen Willen, er soll einmal als Gott und Fürst herrschen können, steht so geschrieben. Bis heute nennt unser Gotteswort den Teufel, den Satan, noch mit dem gleichen Namen Gott, Theos. Satan ist bis heute der Gott, der Theos und Fürst. Und der Begriff Fürst steht in der Schrift über dem Titel König. Jesus Christus ist der Fürst aller Könige auf dem Erdenrund, lesen wir. Also, und Satan hat die beiden höchsten Ehrentitel, die Gott zu vergeben hat, seinen eigenen Gottestitel. Er ist der Gott und Fürst des gegenwärtigen bösen Zeitalters. Ich füge hinzu, immer noch von Gott, bis heute. Solange, nicht mehr lang. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Aber, bitte, was wissen wir jetzt? Nicht nur hat Gott losgekauft, teuren Preis bezahlt, um uns von den Forderungen des Gesetzes zu befreien. Das ist von euch aus gesehen rechts, das sind die gesetzestreuen Engel, die das Gesetz angeordnet haben, sondern auch von dem Recht Satans. Ich sehe es so, Gott hat diesem schirmenden Cherub gesagt, gut, du darfst jetzt herrschen, solange die Zeiten der Zeitalter dauern, setzen wir dich als Herrscher ein. So. Ja, was haben wir heute gelesen? Hat Jesus das Geringste auszusetzen gehabt? Nein. Indem er sagt, wiederum steht geschrieben, bestätigt er indirekt die Richtigkeit. Jetzt lesen wir noch. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg. Liebe Geschwister, ist das unser Herr Jesus, der sich vom Teufel herumführen lässt? Liebe Geschwister, seien wir uns mal klar, Jesus hat sich so erniedrigt, wenn schon als in Menschengestalt, unter Gesetz, von Weibe geboren, unter Gesetz getan. Lässt sich vom Teufel führen. Und er, der Teufel, führt den Herrn Jesus jetzt auf einen sehr hohen Berg. Hab gesagt, nicht in dieser Schöpfung, auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche des Kosmos, der Schöpfung und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein.
Und dann verlässt ihn der Teufel.
Wie bitte?
Und dann verlässt ihn der Teufel. Der Teufel
gehorcht. Ja, jetzt.
Der gehorcht.
Ja. Aha. Also, jetzt wissen wir, an wen Gott noch bezahlt hat. Nicht nur, dass er bezahlt hat, sondern an wen noch. Und die Rechtslage, ja das muss noch gesagt werden. Für die Zeiten der Äonen hat Satan das Recht bekommen von Gott. Aber unser Gott kann begreiflicherweise nicht mehr länger zusehen, was das bedeutet für seine ganze Schöpfung. Ich rede biblisch. Wir haben Kassetten wie mit dem Namen das Lösegeld. Ja. Gewaltig. Da geht daraus hervor, dass Satan von Gott nichts Geringeres gefordert hat, wenn er vor der Zeit die Toten, alle die wir Seele sündigt, die wo sterben, die kommt in die Gewalt Satan, den Totenreich. Der die Gewalt hat über den Tod, war der Satan. So. Wer Seele sündigt, die wo sterben, steht geschrieben. Und jetzt Gott in seiner Gerechtigkeit auch dem Feind gegenüber. Ich möchte deinen Verzicht auf dein Recht für die weiteren Zeitalter noch herrschen zu können. Satan hat eine Antwort gegeben, von der er dachte, ich bin überzeugt, da wird Gott nie darauf eingehen. Alle die Seelen, die gesündigt haben, sind in meiner Gewalt. Wenn ich die freigeben soll, dann nur dann, wenn du, Gott, mir die Seele deines Sohnes in meine Gewalt gibst, mir übergibst. Liebe Geschwister, ist das frech von mir, das anzuführen? Wie hat Gott reagiert? So einverstanden. Christus hat dann seine Seele ausgeschüttet in den Tod, lesen wir so. In die Gewalt dessen, der die Macht des Todes hatte. Da war ja Golgatha noch nicht geschehen, der noch die Macht des Todes inne hatte. Da hat Christus seine Seele ausgeschüttet in seine Gewalt, aber er konnte sie, dachte, wenn ich im Besitz der Seele des Sohnes Gottes bin, dann habe ich ja den Vater auch im Griff. Ist das falsch, Bruder Mohr? Ganz klar. Liebe Geschwister, ist unsere Bibel Altweiberfabel und Ammenmärchen artig? Oder sind das gewaltige Dinge, Rechtslagen, gewaltige, das ganze Universum umfassende Kräfte an Herrlichkeit und Macht und Gewalt und Schönheit und Weisheit und allem. Ja. Und wir, die wir die Gnade haben, allem zu glauben, was geschrieben steht, ist es nun geschenkt, diese gewaltigen Blicke tun zu dürfen. Wir lesen noch, jetzt sind wir am Ende unserer Betrachtungen, Apostelgeschichte 20.
Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Haben nun Acht auf euch selbst.
Halt, einen Moment. Paulus auf der letzten Rückreise nach Jerusalem kommt an Ephesus vorbei. Ephesus ist etwas zurück im Land. Und Milet, da ist ein Hafen. Da sagt er, da heißt es, um ja nicht etwa in Asien, Ephesus, Zeit zu versäumen, hält das Schiff nur im Hafen von Letteröa. Und jetzt lässt er die Ältesten von Ephesus hier an den Hafen kommen und spricht jetzt diese Worte zu ihnen.
Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen.
Moment. Den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Haben mal Brüder gemeint, da sei alles drin. Nein. Ratschluss Gottes. Im Ratschluss Gottes sind etwa 90% Gott missfällige Dinge drin. War der Erste Weltkrieg ein Bestandteil? Fällt ein Haar von meinem Haupt ohne Genehmigung Gottes? Fällt ein Sperling vom Dach ohne Genehmigung Gottes? Genehmigt, aber kein Wohlgefallen daran. Das ist alles ratschlussmäßig. Bei uns geht alles entsprechend den Wunderdingen, die wir heute Abend hören und sehen durften, geht alles herrlich nach Gnade und Herrlichkeit. Denn nicht nach dem Ratschluss Gottes, sondern nach dem Vorsatz Gottes. Ein Ratschluss wird gefasst, wenn viele Räte beraten und dann sind sie eins und dann kommt ein Ratschluss. Weil Gott die Ratschläge aller Herzen seiner Geschöpfe erforscht hat und wusste, was das für ein unheimliches Finsternis, eine Finsternismasse darstellt, hat er nur gewisse Dinge zur Durchführung genehmigt. Und die bilden den Ratschluss Gottes. Während den Vorsatz Gottes, den hat er nicht viele Mitberater gehabt, sondern den hat er gefasst in Christo Jesu bei sich selbst. Und im Vorsatz Gottes ist nicht eines von Fluch, von Sünde, von Finsternis, von all dergleichen Dinge. Im Vorsatz Gottes, da hat er bestimmt nach seinem Wohlgefallen, wie er eines Tages sein ganzes Weltall in Christo unter ein Haupt zusammengefasst haben wird. Das ist Vorsatz. Und jetzt?
Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen.
Ja, so. Er sagt diesen Ältesten, ja, was? Habt Acht auf euch selbst und jetzt auf die Herde, die Gott euch übergeben hat, welche Gott erkauft hat durch das Blut seines Sohnes. Amen. Halleluja.